die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 592. Episode der Hörmupfel vom 16. Januar 2026. Heute erzähle ich euch von Costa Rica, Panama und Cartagena. Viel Spaß beim Hören. Von welchem Ort habe ich euch in der letzten Episode erzählt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, Belize muss es gewesen sein. Nein, Roatan, genau. Ich kann mir die Reihenfolge der Destination nämlich nie richtig merken. Also geht es heute tatsächlich mit Puerto Limón in Costa Rica weiter. Puerto Limón liegt an der Ostküste Costa Ricas am Karibischen Meer. Es ist der wichtigste Karibikhafen Costa Ricas. Von hier aus werden Bananen, Kaffee und Ananas exportiert. Es hat ca. 60.000 bis 70.000 Einwohner mit einer starken afro-karibischen Prägung. Das sind vor allem Nachkommen jamaikanischer Einwanderer. Die Stadt wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und war wichtig für den Eisenbahnbau, nämlich von der Strecke von José, so spricht man das, glaube ich, aus. Und ja, war auch wichtig für den Bananenexport. Viele Einwohner sprechen neben Spanisch auch Englisch oder auch eine Art von Kreolisch. Und karibische Kultur ist unter anderem Reggae, Calypso, afrokaribische Küche, zum Beispiel Reis mit Bohnen und Kokosmilch. Wir haben dort den Ausflug mit Boot und Seilbahn durch den Veragua-Regenwald gebucht. Und vielleicht lese ich euch am besten mal die Beschreibung von TUI vor. Halten Sie Ihr Fernglas bereit, denn es geht per Boot, Seilbahn und zu Fuß quer durch die faszinierende Welt des Regenwaldes. Erspähen Sie wilde Tiere, während Sie den Weg der Giganten oder den Weg zum Puma-Wasserfall nehmen. Am Forschungszentrum warten außerdem spannende Infos rund um die Flora und Fauna auf Sie. Der Ausflug kurz zusammengefasst, per Bus zum Bootsanleger, Fahrt auf den Ausläufern des Tortuguero-Kanäle, Besuch des Veragua-Rainforest-Forschungszentrum. Dann Seilbahnfahrt durch den Regenwald, ca. 20-minütiger Spaziergang durch die Natur, Erfrischung und Snack inkludiert. Preis 165 Euro, da gehen bei uns nochmal 20% ab. Dauer 7 Stunden 30 Minuten, nämlich von 7.15 Uhr bis 14.45 Uhr. Verpflegung, Erfrischung und Snack. Ja, wie gesagt, wir haben 20% Rabatt bekommen. Und statt einem angekündigten Snack gab es erstaunlicherweise ein ausgiebiges und sehr gutes Mittagessen. An diesem Tag hatten wir dann doch einmal Pech mit dem Wetter. Die ganzen Tage zuvor haben wir nämlich ständig gesagt, boah, haben wir ein Glück mit dem Wetter. Immer wenn wir im Bus sitzen oder wieder auf dem Schiff sind, regnet es und wenn wir im Freien unterwegs sind, ist es trocken. Dieses Mal war das leider nicht der Fall. Wir stiegen vom Schiff ab und es regnete bis in den Mittag hinein. Das heißt, der Regenwald machte seinem Namen alle Ehre. Aber irgendwie hatte das dann auch was. Mit dem Schirm durch diese üppige Vegetation zu laufen, überall glänzten die Blätter sattgrün und feucht und es tropfte überall von den Bäumen herunter und wir haben Frösche in der Natur gesehen, die hätten wir vermutlich gar nicht in der Art so sehen können, denn die haben wunderbar geglänzt und die Farben kamen viel mehr in dieser Feuchtigkeit zur Geltung, als wenn es nicht geregnet hätte. Und wir haben auch giftige gelbe Schlangen gesehen und die haben tatsächlich auch so geglänzt. Es war unglaublich schön. Ja, wir fuhren dann zuerst zu diesem Veragua Rainforest Forschungszentrum. Das lag dann auf fast 400 Höhenmeter und unser Bus musste sich von 0 Meter Meereshöhe die steilen, schmalen, kurvigen, nassen und teilweise ungeteerten Straßen hinauf kämpfen. Und oben angekommen wurde die Gruppe dann in zwei Teile geteilt, in den steilen Weg mit X-Stufen. Fragt mich nicht, wie viel das war, das hat man uns nicht gesagt, der dann vermutlich aber an den Wasserfall geführt hat. und in den flachen Weg. Und ihr hört es schon, wir haben uns dann für den flachen Weg entschieden, weil wir befürchteten, dass die Stufen auf dem steilen Weg aufgrund des Regens rutschig sein würden. Und wir hatten echt keine Lust, uns da flach hinzulegen. Unsere englischsprachige Reiseleiterin übergab uns dann an einen ebenso englischsprachigen Ranger, der uns zuerst durch den Regen hindurch zu einem Schlangenhaus führte. Dort gab es dann mehrere Kästen, in denen verschiedene Schlangen untergebracht waren, die wir teilweise sogar suchen mussten, weil sie sich sehr gut versteckt hatten und auch getarnt hatten. Der Ranger war dann auch unglaublich daran interessiert, jedem von uns alles genau zu zeigen und sprang dann ständig hin und her, um mit einer Taschenlampe in die Kästen zu leuchten, damit auch wirklich jeder die Schlangen zu sehen bekam. Und er achtete dann auch immer darauf, dass wirklich jeder alles hörte und auch jeder alles sah und eben nicht zurückblieb und sich langweilte. Ihm war dann auch wahnsinnig daran gelegen, uns seine Tierwelt näher zu bringen. Er brannte dann sozusagen für seinen Beruf und wollte uns das auf jeden Fall vermitteln. Und allein wegen dieses Mannes war das an diesem Tag schon mein persönlicher Lieblingsausflug der ganzen gesamten Reise. Nach dem Schlangenhaus kam noch ein Froschhaus und ein Schmetterlingshaus und dann ging es zu einer Seilbahn. Es gab zwei rundherum offene, aber überdachte Kabinen, in die wir uns dann aufteilten. Ich glaube, in jeder Gondel saßen da, glaube ich, 8 Personen. Und mit dieser Bahn schwebten wir dann in Baumwipfelhöhe durch den Regenwald. Man sah zwar keine Tiere, was vor allem den Ranger sehr traurig machte, weil er hätte uns gerne ein paar spannende Tiere gezeigt, aber es machte wirklich trotzdem irre viel Spaß, zwischen diesen Palmen und diesen Laubbäumen hindurch zu gleiten und in dieses undurchdringbare Grün zu schauen. Das ist wirklich so dermaßen dicht, da kann man weder hindurchgehen noch hindurchkriechen oder sonst irgendwas. Es ist da in diesem Regenwald kein Durchkommen. Da steht wirklich Strauch an Strauch, Baum an Baum. Also es ist unglaublich dicht. Unten angekommen gingen wir dann einen schmalen Holzsteg entlang, mitten durch das üppige Grün des Regenwalds hindurch. Und das war echt irre schön. Ich kann es euch wirklich nicht richtig beschreiben. Es ist mit nichts zu vergleichen, was ich jemals zuvor gesehen habe. So unfassbar grün, solche Farbnuancen, so viele Grüntöne, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Grüns gibt. Es ist unfassbar. Und der sympathische Ranger, der schaute dann noch ständig links und rechts des Weges, um irgendetwas zu entdecken und uns zeigen zu können. Aber ich glaube wirklich, er war ziemlich enttäuscht, dass er bei diesem Wetter nicht allzu viel entdecken konnte, weil sich alles verzogen hatte und er konnte uns nicht allzu viel zeigen, aber ich fand es trotzdem irre geil. Nach dem kurzen Spaziergang fuhren wir dann mit der Seilbahn wieder den Hügel hinauf und dort bekamen wir in einem rundherum offenen Restaurant eine erstaunlich üppige und leckere Mahlzeit, also ein Mittagessen. Ich las dann später erst, dass es eigentlich nur einen Snack geben sollte, aber wie gesagt, dafür war es äußerst reichlich. Es gab Reis und Bohnen, Hühnchen, gebackene Bananen und Gemüse. Und ein paar ließen dann das Hühnchen links liegen und ich habe es nicht rechtzeitig gecheckt, dass man das vielleicht nicht essen sollte als Europäer, aber wir haben es gegessen und es schmeckt irre lecker. Es war dann auch irgendwas mit Koriander, glaube ich, dran. Und ich fragte dann noch meinen Nachbarn, schmeckt Ihnen das Hühnchen nicht wegen Koriander? Und er sagte dann, nee, Hühnchen, das ist mir zu gefährlich, das zu essen. Und da fiel es mir ein, ja, hätte man vielleicht drauf achten sollen, da hatte er schon recht. Ja, Eistee gab es dann noch, wobei der ohne Eiswürfel serviert wurde. Und den haben wir dann komischerweise auch getrunken. Da hätte ja auch einiges schief gehen können. Ja, als wir dann mit dem Essen fertig waren, entdeckte mein Herzallerliebster dann leider den Kaffee, der im Souvenirshop verkauft wurde. Und da scheint er ja nicht vorbeigehen zu können. Wir waren ja eigentlich schon mehr als reichlich mit Kaffee eingedeckt, aber diesen einen wollte er dann auch noch haben. Weil man den Kaffee dann dort auch kosten konnte, tat er das. Und weil das alles auch reichlich viel Zeit kostete, was er da tat, war unsere Gruppe dann plötzlich verschwunden. Aber der Ranger, der merkte das und dass wir zwei Schäfchen fehlten und machte sich dann auf die Suche nach uns. Und er passte also wirklich super auf alles auf und hatte überall sein Auge und seine Augen und das war wirklich toll. Da gab es in der Vergangenheit schon ganz andere Reiseführer, die gar nicht gemerkt hatten, dass die Leute fehlten. Wir wurden dann zum Bus zurückgebracht und weil er seine Sache gar so gut gemacht hatte, gab ich ihm dann gerne ein Trinkgeld. Meistens mache ich das eher nur aus Pflichtgefühl. Ich weiß, es gibt viele Berufe, in denen man nicht viel Grundgehalt bekommt und deshalb auf Trinkgeld angewiesen ist. Und gerade in solchen Ländern ist das ja so. Aber ich finde eigentlich, dass das die Sache der Firma ist, ihren Angestellten ein anständiges Gehalt zu zahlen. Zumal diese Ausflüge und die Eintritte ja nicht ganz billig sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Er hat sich dann jedenfalls sehr gefreut, als ich ihm etwas gegeben habe. Viele andere aus der Gruppe haben das nicht getan. Sie haben sich dann auf den Busfahrer und unsere Reiseleiterin beschränkt. Aber wie gesagt, bei ihm war es mir ein persönliches Anliegen, weil er seine Arbeit übermaßen gut gemacht hat und man richtig merkte, dass er mit Herzblut dabei ist. Mit dem Bus ging es dann wieder die steile Straße hinunter und dann zu einem Fluss, wo wir in ein Boot stiegen. Auf dem Boot hatten vielleicht so 70 Leute Platz. Wir fuhren dann ein Stück den Fluss hinauf und den gleichen Weg dann auch wieder zurück und konnten dabei einige Tiere am Rand beobachten. Allen war es dann besonders wichtig, Faultiere zu sehen. Und unser Reiseleiter am nächsten Tag sagte uns dann auch, er könne ein deutsches Wort, aber auch wirklich nur ein deutsches Wort, und das sei Faultier. Offenbar scheinen Deutsche nur eines sehen zu wollen, nämlich diese berühmten Faultiere. Die Faultiere, die haben wir dann auch gesehen, und zwar einige und sogar relativ nah, jedenfalls so nah, dass man ihre Gesichter sehen konnte. Die Reiseführerin erzählte uns, dass es 3-Finger-Faultiere gibt, die man auch vom Baum pflücken könne, um sich sie um den Hals legen zu lassen. Es gäbe aber auch 2-Finger-Faultiere und die seien aggressiv. Wir sahen dann auch viele schöne Vögel, von denen sie uns dann die Namen nannte. Sie gab sich dabei auch sehr viel Mühe und als sie einen Vogel nicht kannte, nahm sie eine Faltkarte mit Bildern von Vögeln aus ihrer Tasche und suchte danach. Und als sie Affen erblickte, da freute sie sich wie ein kleines Kind, weil sie das so selten sieht und weil sie uns sowas auch unbedingt zeigen wollte, vor allem wie gesagt bei diesem schlechten Wetter, wo sich die Tiere meistens verstecken. Mir haben dann vor allem die Mangroven wieder sehr gut gefallen. Ich weiß auch nicht, warum ich die so faszinierend finde. Sie bestehen ja hauptsächlich aus weit verzweigten Wurzeln, unter Wasser meistens. Und das, was aus ihnen herauswächst, ist eigentlich ziemlich hässlich. Aber gerade die Wurzeln im Wasser, die finde ich ultra cool. Ja, Costa Rica hat übrigens etwa 5% der weltweiten Biodiversität. Aber das nur am Rande, weil ich es mir notiert habe und das auch noch loswerden wollte. Ja, als es wieder zum Hafen zurückging, liefen wir noch einmal aus diesem heraus, um einen virtuellen Cache zu machen. Das war dann unser Länderpunkt. Er lag in einem eigentlich sehr netten Park, der aber mit dem, was wir als Park so kennen oder bezeichnen, nicht viel zu tun hat. Außerdem sah er auch nicht sehr sicher aus und ich fühlte mich da nicht besonders wohl, weshalb wir den Aufenthalt dort recht kurz hielten. Im Hafen selbst lagen dann 2 weitere Schiffe. Das eine war die Holland America Line namens Amsterdam, glaube ich, war das. Und das zweite Schiff weiß ich gar nicht mehr. Und im Hafen selbst spielten dann verschiedene einheimische Gruppen mehr oder weniger gute Musik. Unter anderem tanzten dort auch eine einheimische Tänzergruppe in so richtig schönen Kleidern. Und ja, es waren noch Jungs drunter, also auch so Hosen und so hatten sie hübsche an. Mit so Bomsel an der Seite. Und darunter waren eben auch ein paar kleine Kinder. Und da kam ich dann auf die Idee, diesen Kindern das mitgebrachte Geschenk zu geben. Wenn ihr euch erinnert, ich hatte den Kindern in der Schule auf Jamaika ja ein paar Sachen gekauft, die ich ihnen mitbringen wollte, weil wir ihre Schule besuchen durften. Und dieser Ausflug fiel ja wegen Melissa ins Wasser, sodass ich das Geschenk dann umsonst mitgenommen hatte. Ich wollte es aber nicht mehr nach Deutschland mit zurückschleppen und hätte dort auch keine Abnehmer dafür gehabt. In unserem Bekanntenkreis sind keine kleinen Kinder. Und so kamen mir diese Kinder dort in Dings gerade recht. Mein Herz allerliebster lief dann aufs Schiff zurück, um das Zeug zu holen, und ich übergab es dann der offensichtlich verantwortlichen Frau. Diese bedankte sich dann auch freudestrahlend, als ich ihr sagte, dass das ein kleines Weihnachtsgeschenk für die Kinder sein würde. Allerdings würdigte sie der Geschenktüte danach keinen Blick mehr. Das fand ich dann ein bisschen enttäuschend, aber ich hoffe natürlich, die Kinder haben sich danach umso mehr gefreut, als sie dann gesehen haben, was sie da bekommen haben. Ich möchte jedenfalls glauben, dass die Kinder sie später, obwohl sie dort zum Arbeiten waren und eigentlich Geld mit nach Hause bringen sollten, vielleicht sogar mehr über den Inhalt der Tüte gefreut haben, als über den eigentlichen Tagesverdienst. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass sie das dann nicht zu Geld gemacht haben und weiterverkauft haben, aber im Grunde kann es mir auch egal sein. Sie sollen damit machen, was sie wollen. Ja, an dem Abend sind wir noch ins Bedienrestaurant, ins Atlantik gegangen und haben dort sehr gut gegessen. Allerdings musste ich dann auf meinen Nachtisch verzichten, denn darauf mussten wir etwas länger warten. Und weil ich an dem Abend zum Bingo gehen wollte, das um 19.30 Uhr beginnen sollte, musste ich mich sputen. Mein Herzallerliebster, der das Bingo ausfallen ließ, kam dann in den Genuss von zwei Desserts, denn er konnte meines dann mitessen. Ich war dann auch tatsächlich die Letzte, die noch einen Bingo-Schein gekauft hat. Ein gutes Omen war das dann wahrscheinlich nicht. Ich lag zwar gut im Rennen, aber gewann dann doch leider nicht. Ich hätte gerne gewonnen, also nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen meiner Tischnachbarn, die so dermaßen aggro waren. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also die schlimmste Begegnung, die ich während der ganzen Reise hatte. Noch schlimmer als der Nazi aus der ersten Episode, wenn ihr euch erinnert. Was die wohl dazu sagen würden, wenn sie wüssten, dass sie meine persönlich schlimmste Begegnung waren? Ich weiß es nicht. Ist sicherlich kein Prädikat, das man haben möchte, oder? Ja, mein Herzallerliebster hatte sich dann auf die Kabine zurückgezogen, weil er sich erkältet hatte. Allerdings konnte er wirklich absolut nichts dafür. Er hatte immer auf sich geachtet und hatte in kalten Räumen, wie zum Beispiel im Bus, mit einer Weste gesessen, um sich vor der Klimaanlage zu schützen. Und sich auch viel die Hände gewaschen und auch desinfiziert. Also er war definitiv nicht schuld daran, dass er krank geworden war. Es war aber auch ab dem vielleicht so fünften Tag von Seiten TUI Cruises vermehrt darauf geachtet worden, dass die Gäste vor dem Betreten des Restaurants die Hände gewaschen haben. Erst dachte ich, es sei wegen eines Magen-Darm-Infekts, weil ich ja den Nazi am Nachbartisch davon sprechen hören habe. Aber auf Rückfrage meinte eine englischsprachige Angestellte, es sei wegen Influenza. Jetzt im Nachgang hatte ich ja auch gehört, dass das wohl irgendwie im Dezember durch sämtliche Länder gegangen war, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika und überall. Und da wollte man wohl auch an Bord sofort drauf reagieren. Apropos erkältet, im letzten Urlaub war es ähnlich gelaufen bei uns. Erst hatte sich mein Herzallerliebster erkältet und danach ich. Ich gab damals der Klimaanlage in unserer Kabine die Schuld, die genau aufs Bett blies. Weil mir das so deutlich im Hinterkopf hängen geblieben war, packte ich dieses Mal ein dünnes, leichtes, großes Mikrofasertuch und zwei ultrastarke Magnete mit ein. Und damit hängten wir die Klimaanlage dann jede Nacht ab. Es kam zwar noch immer Luft rein, aber sie blies uns nicht mehr direkt an. Und das hat auch super geklappt. Ich habe es mal gefilmt und ich denke mal, ich werde es in eine der nächsten YouTube-Videos mit einbauen oder vielleicht auch hier in dieser Episode mal sehen. So dass ihr euch die Konstruktion mal anschauen könnt. Allerdings habe ich im Nachgang gehört, dass es wohl irgendetwas gibt, was man sich an der Rezeption holen kann, um genau das nämlich dann zu verhindern. Man kann dann irgendwie die Klimaanlage abdecken und sich so weiterhelfen. Ich habe das, wie gesagt, nur hinterher gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte ja meine eigene Konstruktion, die da auch geholfen hat. Das war nicht der einzige Krankheitsfall, der uns traf. Ich hatte mich nach ungefähr der Hälfte der Reise auf dem Pooldeck auf die Schnauze gelegt, aber so dermaßen. Ich war zwar vorsichtig gelaufen und auch nicht zu schnell und hatte kleine Schritte gemacht, aber in Höhe der Duschen kam ich auf nassem Untergrund ins Rutschen und da machte ich dann einen Spagat. Dabei knallte ich dann aufs Knie, das nicht nur blau wurde, sondern nach ein paar Tagen auch durch das Tragen der Hose dann aufscheuerte. Aber eine freundliche Mitreisende, die eine Reiseapotheke dabei hatte, versorgte mich dann mit einer Wundheilcreme, mit der ich meine Schmerzen stillen konnte. Mein Herzallerliebster versorgte mich dann an einem Abend auch mit Eis, sodass ich das Knie dann auch kühlen konnte und es nicht anschwoll. Ja, mei. Dumm kann ich, da trifft das Schiff keine Schuld. Die haben ja auch überall Schilder aufgestellt, dass man vorsichtig sein soll, aber mein Gott, wenn es da rutscht, dann rutscht's. Ich könnte mir allerdings vorstellen, man sollte vielleicht an sich an diesem Boden etwas verändern und vielleicht bei zukünftigen Schiffen darauf achten, dass der Boden nicht so arg rutschig wird, wenn der mal nass wird. Das war ja wie Glatteis. Ja gut, das dazu. Am nächsten Tag legten wir dann in Panama an. Da sollten wir den Tag erleben, der mir von der ganzen Reise am wenigsten gefallen hat. Also noch schlechter als Jamaika. Wir hatten einen Ausflug zur Mirador-Schleuse gebucht. Der Panama-Kanal hat ja, glaube ich, zwei Schleusen. oder sogar drei, nee, ich glaube zwei, die Aqua Clara Schleuse und die Mirador. Die Aqua Clara ist die bekanntere der beiden Schleusen. Wir entschieden uns aber trotzdem für die zweite, weil in diesem Ausflug auch der Besuch der Altstadt von Panama enthalten war. Und die wollte ich unbedingt sehen. Wir fuhren aber erst einmal zur Mirador-Schleuse, wo wir dann einen 3D-IMAX-Kinofilm über den Bau der Schleuse anschauten. Diese Vorführung dauerte mit Wartezeit ca. 1 Stunde 15 Minuten. Also 1 Stunde 15 Minuten, die wir in einem dunklen, kalten Raum saßen, während draußen die Sonne schien und wir die Schleuse hätten anschauen können. Zwar hatten wir dann auch noch das Pech, dass gerade zu dieser Zeit kein Schiff durch die Schleuse fuhr, aber den Kinobesuch, den hätte man sich trotzdem sparen können. Die Informationen, die dort gezeigt wurden, findet man sicherlich auch irgendwo im Internet. Also wenn ihr die Reise mal macht und diesen Ausflug in Betracht zieht, spart euch das IMAX-Kino. Ihr müsst da nicht reingehen. Man hatte uns das nicht gesagt, dass wir da nicht reingehen müssen. Aber in diesem Fall geht da nicht rein. Das hat, glaube ich, einer aus unserer Gruppe hat es nicht gemacht. Gut, er hat in der Zeit auch kein Schiff gesehen, wie gesagt, aber das war sicherlich die bessere Entscheidung. Ich greife mal kurz vor, als wir dann abends den Hafen von Colón verließen, breitete sich vor uns dann ein Teppich voller Schiffe aus, die alle darauf warteten, ihren Einlass in diesen Panama-Kanal zu bekommen. Und das war wiederum wirklich ein ganz tolles Bild und das wird mir nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Diese Massen an Schiffe, die da so gesprenkelt vor uns lagen. Ja gut, welche interessanten Fakten gibt es noch zum Panama-Kanal zu erzählen? Was habe ich mir an Informationen rausgesucht? Der Panama-Kanal ist ein technisches Wunder und verbindet den Atlantik mit dem Pazifik und revolutionierte seit seiner Eröffnung 1914 den globalen Handel. Etwa die Hälfte der Staatseinnahmen stammen aus den Gebühren, die Schiffe für die Durchfahrt zahlen. Ein weiterer großer Teil kommt durch den Tourismus und dann werden noch tropische Früchte exportiert, nämlich Ananas, Bananen und so ein Zeug. Seit der Erweiterung 2016 können auch die größten Frachter der ganzen Welt den Kanal passieren, vorher war es nur den kleinen Schiffen vorbehalten. Panama ist das einzige Land, in dem man den Sonnenaufgang über dem Pazifik und den Sonnenuntergang über dem Atlantik sehen kann, dank seiner schmalen Landenge zwischen diesen beiden Ozeanen. Der Vulkan Baru ist mit 3.475 Metern der höchste Punkt des Landes. Bei klarem Wetter sieht man von dort beide Ozeane. Der Nationalpark Coiba ist UNESCO-Welterbe und beherbergt eine der artenreichsten Meeresfaunen der Welt. Die Bevölkerung, die besteht aus einer bunten Mischung verschiedener Ethnien. Die offizielle Währung ist der Balboa und der berühmte Panama-Hut stammt ironischerweise gar nicht aus Panama, sondern aus Ecuador. Ja, ich habe noch mehr Fakten zum Panama-Kanal zusammengetragen. Kriegt ihr also auch diese noch auf die Ohren, damit es sich auch lohnt, diesen ganzen Bums hier runtergeladen zu haben. Also schon im 16. Jahrhundert träumte der Entdecker Vasco Nunes de Balboa von einer Verbindung zwischen den Ozeanen. Aber erst im Jahr 1881 wagte sich der Franzose Ferdinand de Lesseps, keine Ahnung, wie man den ausspricht, also auch das ist der Erbauer des Suezkanals und der wagte sich dann auch an den Bau dieses Kanals. Allerdings scheiterte das Unterfangen, weil Truppenkrankheiten, ich glaube es war Malaria hauptsächlich, und Erdrutsche zum Abbruch führten. Und über 22.000 Arbeiter starben bei dem Versuch, diesen Kanal zu bauen. Ja, und 1904 übernahm dann die USA das Projekt, verbesserte dann die Hygiene. Ich glaube, da wurde auch irgendwas gegen die Malaria entdeckt. Und verbesserte auch die Technik und vollendete den Kanal 1914. 1999 wurde der Kanal dann vollständig an Panama zurückgegeben. Der Kanal hebt Schiffe mit Hilfe von Schleusen auf 26 Meter über Meereshöhe. Klingt nicht sehr hoch, ist aber trotzdem ein technisches Meisterwerk. Täglich passieren ca. 30 bis 40 Schiffe den Kanal, was ich ziemlich wenig finde und was dann auch wirklich kein Wunder ist, dass wir ausgerechnet da keines gesehen haben. Trotzdem sind das dann über 14.000 pro Jahr. Müssen wir jetzt mal durchrechnen. Seit 2016 können Megafrachter mit bis zu 14.000 Containern durch den erweiterten Kanal fahren. Der Kanal erspart Schiffen dann einen langen Umweg von 15.000 Kilometer um Südamerika herum, und zwar um das gefährliche Kap Horn. Und irgendeinen Beitrag habe ich gehört, das würde dann, glaube ich, 3 Wochen dauern, diese ganze Chose zu umschiffen. Parallel zum Kanal verläuft dann die historische Panama Railway, eine der ältesten transkontinentalen Eisenbahnen der Welt. Gut, das dazu, Wissenscontent Ende. Nach der Schleuse fuhren wir dann weiter nach Panama-Stadt und dort stiegen wir in der Altstadt aus. Wir wurden dann von unserem Reiseführer zu einem zentralen Platz gebracht, wo wir uns dann etwa über eine Stunde selbstständig machen konnten. Das reicht dann auch vollkommen aus, denn das touristische Viertel mit hübschen Gässchen und einer Kirche ist recht überschaubar. Man hat von dort aus auch einen tollen Blick auf das moderne Panama mit seinen Hochhäusern, und so haben wir dann noch ein Foto von Panamas beeindruckender Skyline machen können. Auf dem Weg in die Altstadt hatte uns der Reiseführer dann ein paar Dinge links und rechts des Weges gezeigt, und wer wollte, wurde dann auch noch während unserer Freizeit weitergeführt. Und das fand ich wirklich sehr nett, denn normalerweise setzt einen der Reiseführer dann irgendwo ab und geht dann einen Kaffee trinken. Dieser Reiseführer spazierte aber weiter und ein paar der Gäste schlossen sich ihm dann an. Nach dieser Stunde hatten wir dann alles gesehen und fuhren dann mit dem Bus zurück zum Hafen, wo es ein riesiges, modernes Einkaufszentrum gibt, durch das wir dann hindurch spazierten. Da uns der Reiseführer aber einen Kaffee empfohlen hatte und mein Herzallerliebster seine Kaffeesammlung dadurch noch einmal erweitern konnte, liefen wir dann in einen Supermarkt, um diesen dann zu kaufen. Und das war dann auch der günstigste Kaffee der ganzen Reise. Ob es auch der beste war, kann ich euch heute noch nicht sagen. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Aber interessant war, dass wir in allen touristischen Geschäften keine Probleme hatten, ganze Bohnen zu bekommen. In diesem Supermarkt aber, wo die Einheimischen eingekauft haben, gab es dann fast nur Pulver. Und die ganze Bohne, die war dann schwer zu bekommen und war auch teurer als gemahlener Kaffee. Zurück am Schiff mussten wir dann noch Zeit verbummeln, denn mein Herzallerliebster wollte unbedingt noch auf ein Geocaching-Event. Achtung, jetzt kommt länglicher Geocaching-Content. Ja, wo fange ich da an? Also ja, Ziel unserer Reise war ja aus Sicht von Geocachern, in jedem Land mindestens einen Geocache zu locken. In Panama bot sich dazu ein Event an, das ein Geocacher organisiert hat. Leider stellten wir dann auf dem Schiff fest, dass das Event genau zu der Uhrzeit stattfinden sollte, als wir an Bord gehen mussten. Und deshalb schrieben verschiedene Geocacher, die sich auf der Mein Schiff Eisens befanden, den Owner des Events an, ob das Event nicht früher stattfinden könnte. Und freundlicherweise reagierte der Owner darauf und zog das Event eine halbe Stunde vor. Allerdings war mir das dann trotzdem noch zu knapp. Das Event fand ungefähr so 200 Meter vom Terminal entfernt in einem öffentlichen Park statt. Und das ist zwar nicht weit, aber wenn man bedenkt, dass man dann immer noch einen Haken um das Hafengebiet schlagen musste und durch die Passkontrolle und durch die Sicherheitskontrolle durch musste, war mir das einfach zu hektisch. Außerdem machte der Park keinen guten Eindruck und ich wollte dort nicht alleine bzw. wir zu zweit dorthin laufen. Mir wäre es dann lieber gewesen, wir wären in einer größeren Gruppe dorthin marschiert. Da mein Herzallerliebster sich davon aber nicht anbringen ließ, auf dieses Event gehen zu wollen, trennten wir uns dann und ich ging allein zurück an Bord, während er aufs Event ging. Es waren dann, soweit er mir erzählt hat, 6 Geocacher der Mein Schiff 1 und 4 Geocacher der Vasco da Gama anwesend. Die Vasco ist nämlich gerade auf der Weltreise und die Geocacher waren auf einer circa 4,5-monatigen Teilstrecke an Bord. Die gesamte Weltreise der Vasco dauert wohl über ein halbes Jahr. Und der Geocacher erzählte, dass sie leider die Kanaren auslasten mussten, weil sich jemand bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte und deshalb innerhalb von 24 Stunden an Land gebracht werden musste. Das muss wohl so schnell wie möglich passieren, denn es muss so schnell wie möglich behandelt werden. Also drehte das Schiff dann wieder um und so mussten sie die Kanaren dann ausfallen lassen. Ja, es ist schon wirklich faszinierend, von so einer Reise zu hören. Wir selbst haben ja auch schon damit geliebäugelt, mal eine Weltreise mit einem Kreuzfahrtschiff zu machen. Aber je mehr wir davon hören, desto mehr drücke ich mich davor. Mir sind das einfach zu viele Seetage. Es sind ja mehr Seetage als Landtage. Und das wäre bei aller Abenteuerlust absolut nichts für mich. Da suchen wir uns dann doch lieber gezielt Destinationen aus, die uns noch interessieren und beschränken uns auf diese und machen das in mehreren kleinen Reisen. Aber nächstes Jahr gehen Freunde von uns auf eine AIDA-Weltreise und mal sehen, was sie davon berichten werden. Vielleicht bekomme ich dann doch wieder Lust auf dieses Abenteuer, wer weiß. Aber aktuell tendiere ich wirklich eher dazu, stattdessen ein Wohnmobil zu kaufen und lieber damit entschleunigt durch Europa zu reisen. Ja, an dem Abend fand dann die Crewshow statt. Das ist immer das Highlight der ganzen Reise. Da treten Crewmitglieder mit besonderen Talenten auf. Zum Beispiel zeigte dieses Mal der Barkeeper, wie er auf ganz besondere Weise Drinks mixen kann, die er sonst an der Bar gar nicht machen kann, weil sich die Gelegenheit nicht ergibt. Da hat er zum Beispiel 6 Gläser gleichzeitig nebeneinander mit 6 verschiedenen farbigen Drinks befüllt. Oder er hat 6 Schnapsgläser gehabt, die alle eigentlich gleich aussahen, aber als er ein und dasselbe Getränk in jedes einzelne Glas gekippt hat, hat jedes Glas plötzlich eine andere Farbe. Und das war wirklich, ja, tricky und, Magic. Das war toll gemacht. Dann war da noch ein Mann, der steht normalerweise immer am Ausgang, wenn wir das Schiff verlassen, und scannt unsere Bordkarten. Und der hatte wirklich eine irre Stimme und hat ein Lied von Frank Sinatra gesungen. Und das war wirklich der Hammer. Also solche Talente vermutet man eigentlich gar nicht hinter manchen Personen, an denen man sonst achtlos vorbeiläuft. Und ein anderer, der war zudem ein höherer Offizier, hat dann einen Country-Song gesungen. Und der hat auch eine sensationell tiefe Stimme, die man diesem schmächtigen jungen Mann gar nicht zugetraut hätte. Ja, das war wieder ein Highlight und trotzdem hat es mich erstaunt, wie viele freie Plätze noch im Theater waren. Das hätte es früher ehrlich gesagt nicht gegeben. Da wäre kein Platz leer geblieben. Überhaupt hatte ich den Eindruck, dass das Interesse an den Shows oder vielleicht auch speziell an diesen Shows nachgelassen hat. Also früher wurden die typischen deutschen Abstandslücken immer noch aufgefüllt, beziehungsweise es wurde darum gebeten aufzurücken, damit auch wirklich jeder einen Platz bekommen konnte. Davon konnten die Gaststars dieses Mal allerdings nur träumen. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob die Menschen sich dahingehend verändert haben, also das Publikum sich dahingehend verändert hat, oder ob die Shows nicht mehr die Qualität haben, die nötig wäre, um Gäste ins Theater zu locken. Ich weiß es mir nicht. Also bei mir persönlich ist es die Qualität. Also bei AIDA habe ich mich ja durchaus noch ins Theatrium locken lassen, hier auf der MS nicht mehr. Es sprach mich fast auch gar nichts mehr an. Ich ging 3-mal in die Schaubühne, wovon 2 Führungen meiner unwesentlichen Meinung nach gut und eine schlecht war. Und ins Theater ging ich 1-mal zur Begrüßungsshow, dann zur Kapitänsprechstunde, die lasse ich auch nie aus. Oh doch, ich habe sie schon ausgelassen, aber in dem Fall nicht. Und die Crewshow, die lasse ich nie aus, genau. Alle anderen Shows sprachen mich einfach nicht an. Also bei der letzten Reise habe ich ja immer gejammert, dass man nichts anderes mehr als Travestie- und Bauchrednershows auf dem Schiff zu sehen bekommt. Dieses Mal gab es gar nichts mehr. Also vielleicht liegt das auch an der Route, ich weiß es nicht. Da denkt sich die Reederei vielleicht, man hat den ganzen Tag Landgang und so viel Input, dass man abends die Gäste nicht mehr unterhalten muss. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, es ist auch Jammern auf hohem Niveau, muss man sich ja zugeben. Aber wenn man weiß, dass es schon wesentlich besser war und ich weiß, dass andere Reedereien es immer noch besser machen, dann frage ich mich schon noch, warum das so nachgelassen hat. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Aber das kennt ihr ja von mir. Am nächsten Tag waren wir in Cartagena, Kolumbien. Die Einfahrt am Morgen war dann auch extrem spektakulär. Also mir wäre spontan der Begriff die Weiße Stadt im Karibischen Meer eingefallen. Aber den Beinamen Weiße Stadt hat, glaube ich, Cartagena meines Wissens nach nicht. Aber trotzdem fährt man da auf so eine riesige, breit gefächerte, weiße Hochhäuser-Skyline zu. Und mir ist bei diesem Anblick wirklich der Mund offen stehen geblieben und für mich war das einfach nur die weiße Stadt an der Karibik. Also es war wirklich beeindruckend. In Cartagena wollten wir eigentlich mit einem Taxi in die Altstadt fahren, aber weil ich mit Taxi- und Busfahrten im Ausland schon schlechte Erfahrungen gemacht habe und mein Herzallerliebster gar keine Erfahrungen gemacht hat und sich somit im Ernstfall auch nicht für uns beide zur Wehr setzen könnte, und eine Taxifahrt für 2 Personen nicht viel günstiger ist, als wenn wir da einen Shuttle nehmen. Das soll dann auch so zwischen 25 und 40 Euro kosten, one way, hörte ich so im Vorfeld. Haben wir dann einen Ausflug über TUI gebucht, der auch nicht wesentlich teurer war. Wir fuhren dann in einem viel zu kalten Bus zum Castillo de San Felipe, wo wir einen kurzen Fotostopp eingelegt haben. Das Castillo de San Felipe, das hat noch einen Beinamen, wie hieß denn das? Castillo de San Felipe de Barrayas oder so ähnlich, ist strategisch perfekt platziert. Die Festung steht nämlich auf einem Hügel namens San Lazaro, von dem aus man sowohl die Land- als auch die Seezugänge nach Cartagena kontrollieren konnte. Für die Spanier war das ein idealer Punkt, um Angriffe früh zu erkennen und abwehren zu können. Das Castillo gilt als größtes militärisches Bauwerk, das Spanien in ganz Amerika errichtet hat. Es umschließt praktisch einen ganzen Hügel mit Mauern und Bastionen. Der Bau dauerte mehr als ein Jahrhundert, nämlich 1639 fingen sie damit an. Und Erweiterung gab es dann nochmal 1767. Und die Anlage wurde in mehreren Etappen ausgebaut, je nachdem, welche Bedrohung gerade aktuell war. Das Castillo gilt als Meisterwerk der Militärtechnik. Die Spanier bauten daraus ein sehr ausgeklügeltes System, nämlich mit Tunneln, schrägen, mehrfachen Verteidigungslinien. Und so konnten die Angreifer dann, ja, die wurden dann verwirrt und die Truppen konnten dann schnell und parallel gleichzeitig verlegt werden. Es ist seit 1984 zusammen mit der Altstadt von Cartagena UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, alles sehr spannend und man hätte die Festung sicherlich auch besuchen können, aber wir wollten uns an diesem Tag auf die Altstadt konzentrieren, die sehr schön sein sollte, erzählte man uns im Vorfeld. Und der Straßenverkehr, der war dann aber sehr stockend und auch recht chaotisch und so kamen wir nur langsam voran. Man stand dann mehr, als dass man fuhr und um uns herum rasten dann die Mopeds durch jede noch so kleine Lücke. Und das Interessante war, die Mopedfahrer schienen als Beförderungsmittel für die Einheimischen durchaus akzeptabel zu sein. Jedenfalls stieg der Sozius dann immer ab und drückte dem Fahrer dann Geld in die Hand. Und das Witzige an der Situation war, dass der Mopedfahrer vorschriftsmäßig einen Helm trug und der Fahrgast keinen. Und bei dieser Kamikaze-Fahrt hätte ich mich ehrlich gesagt nicht getraut mitzufahren. Wir wurden dann sicher in der Altstadt abgesetzt von unserem Busfahrer und mit einem groben Stadtplan ausgestattet. Der war dann ziemlich praktisch. Wir hatten zwar unser GPS dabei, in das wir die Wegpunkte der Hauptsehenswürdigkeiten eingetragen hatten, aber mein Herzallerliebster nutzte auch gerne den Stadtplan, weil der sehr übersichtlich war. Die Altstadt von Cartagena ist dann auch nicht sehr groß, aber wirklich sehr, sehr schön. Zwar gibt es keine Fußgängerzone in dem Sinne, was der Stadt definitiv guttun würde, aber vielleicht ist das Konzept verkehrsberuhigter Bereich in solchen Ländern noch nicht ganz angekommen. Jedenfalls sind die Bordsteige viel zu schmal und die engen Straßen viel zu viel befahren. Die Häuser haben oft Holzbalkone, die mit üppigem Blumenschmuck bepflanzt sind. Und ich habe sie dann auch gefilmt und kann sie euch in meinem YouTube-Video dann auch zeigen. Die Sehenswürdigkeiten, die ich mir notiert und deren Standorte wir in unser GPS eingegeben hatten, sind aber nichts Besonderes gewesen. Das waren mehrere Plätze, zwei Kirchen, okay, die Stadtmauer, die war sehr beeindruckend. Die ist auch sehr breit und wichtig und umgibt dann die ganze Altstadt. Und man kann auf ihr auch laufen. Aber bei der Hitze war es dann an diesem Tag nicht ganz so angeraten, das zu tun, denn dann hätte man einen Sonnenstich bekommen. Das, was mir am besten gefallen hat, waren dann Gethsemane. Das ist ein Viertel, in dem Künstler leben und arbeiten. Und dort kann man dann ihre Arbeiten in Galerien und auch direkt auf der Straße vor ihrem Atelier bewundern. Die farbenfrohe Kunst muss man dann zwar mögen, aber Kunst ist ja sowieso so eine Ansichtssache. Die Bilder kamen jedenfalls dem Geschmack meines Herzallerliebsten wesentlich näher als mir. Ich bin bei dieser Art der Malerei schnell dabei, es als kitschig zu empfinden. Es waren also irgendwelche lila Affen mit grünen Brillen und dunkelhäutige Frauen mit bunten Kleidern. Und das ist alles nicht so nach meinem Geschmack. Das ist, wie gesagt, ich nenne das Kitsch. Trotzdem war alles absolut sehenswert, vor allem auch deswegen, weil auch die Mauern und Hauswände in den Straßen mit Graffiti bemalt waren. Zwar waren diese schon sehr verblasst und die Mauern bröckelten auch und dadurch waren manche Bilder auch schon zerstört worden, aber trotzdem war das alles noch sehr sehenswert. Und das war wirklich mein persönliches Highlight der Altstadt, dieses Künstlerviertel mit diesen Graffiti und diesen ausgestellten Kunstwerken. Wir schlenderten dann circa 2-2,5 Stunden durch die Straßen, aber es war dann wahnsinnig heiß und zwar wieder so eine Hitze, wo einem das Wasser aus allen Poren rausläuft. Und ich wischte mir dann ständig die Suppe aus dem Gesicht und konnte die Papiertaschentücher danach von Schweiß getränkt sofort wegwerfen. Wir setzten uns dann bis zur Abholung noch in einen Park und beobachteten dort das Treiben. Und das bestand aus einem bunten Mix aus Touristen, die wie wir den Schatten gesucht hatten, um dort auszuruhen, und Straßenhändler, die Sonnenbrillen, Armbänder, Hüte, geschnittenes Obst und kalte Getränke verkaufen wollten, sowie Einheimische, die ihre Mittagspause in diesem Park verbrachten. Diese hatten sie sich irgendwo Essen to go besorgt und aßen dieses Essen jetzt meist nur mit den bloßen Fingern auf einer Parkbank sitzend. Zwischendurch schlich dann auch einmal einer der armen Menschen vorbei, die hofften, dass hier noch etwas für sie abfiel. Und einen Mann habe ich dann beobachtet, wie er einen Becher aus dem Müll fischte, in dem noch etwas Fruchtsaft war, und diesen dann austrank. Und mich erschütterte das in zweifacher Hinsicht. Erstens aus dem Grund, weil er das überhaupt tun musste, weil er einfach nirgendwo ein wenig Wasser gefunden hat, um bei dieser Hitze seinen Durst stillen zu können. Und zweitens hatte ich den Becher schon länger beobachtet, weil sich ein paar Vögel an ihm bedient hatten. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen: Der Becher war oben am Mülleimer zwischen zwei Querstangen gequetscht worden, sodass er nicht umfallen konnte. Warum das jemand getan hatte, weiß ich nicht. Vielleicht, weil derjenige das Problem mit den durstigen armen Menschen kannte. Jedenfalls nutzten das ein paar Vögel und steckten ihren sehr langen Schnabel in diesen Becher, um die Melonenstücke rauszufischen, die sich darin befanden. Und da der Becher aber tief und ihr eigentlich recht langer Schnabel aber nicht ausreichte, mussten sie ihren halben Körper in den Becher stecken. Das sah dann ziemlich drollig aus und ich wartete immer darauf, dass irgendwann mal einer dieser Vögel abrutscht und in den Becher fällt. Und kurz darauf kam dann eben dieser besagte arme Mann und da blieb mir dann das Lachen im Hals stecken, denn dieser nahm diesen Becher und war froh, etwas zu trinken und vielleicht auch zu essen zu haben, nämlich die restlichen Melonenstücke. Und dieser krasse Gegensatz zwischen Lachen und Weinen, der war wirklich bestürzend. Ich sah mich dann ganz hektisch nach einem Getränkehändler um, die da ja, wie gesagt, immer mal wieder durchliefen, und wollte dem Mann dann etwas zu trinken kaufen. Aber es war leider gerade in diesem Moment keiner in der Nähe. Und ich checkte es wieder einmal nicht schnell genug. Und während ich dann noch überlegte, ob ich ihm einen Dollar geben sollte oder ob das vielleicht falsch verstanden werden könnte oder ein Betteln provozieren könnte oder, keine Ahnung, dass ich irgendwas falsch machen könnte, war der Mann dann wieder in der Menschenmenge verschwunden. Ja, ich bin da immer zu langsam und zu unentschlossen oder habe einfach zu viele Bedenken, was meine Reaktion auslösen könnte, und dann ist die Situation schon wieder weg. Ja, wir wurden dann von unserer Reiseleiterin eingesammelt und zum Busparkplatz gebracht. Und nach einer rechten Guckerei durch den Stau kamen wir dann am Kreuzfahrtterminal an. Dort lag dann noch ein Geocache, ein Tradi, glaube ich, den wir dann locken konnten. Und in der Altstadt selbst hatte mein Herzeller Liebster dann ja noch einen Earthcache gemacht und einen virtuell, glaube ich. Und so hatten wir dann unsere Länderpunkte sauber eingesackt. Ja, dafür sind diese Dinger dann auch recht gut, Earthcaches und Virtuals. Tradis oder Multis sind ziemlich rar in den anderen Ländern oder auch gar nicht vorhanden. Es gibt wohl auch ein paar Labcaches, aber die machen wir ja aktuell nicht. Und ich befürchte, dass wir das aber irgendwann mal machen müssen, wenn wir in die Bredouille kommen sollten, ohne sie keinen Länderpunkt machen zu können. Aber vielleicht reicht es uns ja sowieso irgendwann mal auch mit diesen ganzen Länderpunkten, einfach nur, weil wir ja jetzt inzwischen diese Rubbelweltkarte haben. Also mein Herzallerliebster hat doch so eine Rubbelweltkarte, vielleicht erinnert ihr euch aus einer der älteren Folgen. Und dort kann er die Länder frei ruppeln, die wir schon besucht haben. Aktuell nutzen wir zwar noch die Statistik auf unserem Groundspeak-Profil, und wenn es diese aber aus welchen Gründen auch immer mal nicht mehr geben sollte, haben wir ja dann, wie gesagt, die Rubbelkarte zu Hause. Und nach dieser Reise haben wir dann inzwischen 46 Länder becached. Nur der Vatikan fehlt uns, weil der damals noch keinen Cache hatte, als wir dort unten cachen waren. Und als ich in Ägypten, Thailand und in der Türkei war, habe ich noch gar nicht gecached. Aber Thailand kriegen wir ja nächstes Jahr. Dann haben wir da auch wieder was. Gut, das war jetzt eine ziemlich lange Folge. In der nächsten erzähle ich euch dann noch kurz vom letzten Seetag und der dann auf dem Weg nach La Romana war und von der Heimreise, und dann habt ihr es geschafft. Und dann mache ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich genug Zeit habe, so eine A-Z-Folge für die Hardcore-Kreuzfahrt-Fans. Und das war es dann wieder für eine Weile. Wie gesagt, nächste Kreuzfahrt ist zwar gebucht, aber die ist noch länger hin. Und als nächstes wird erstmal eine Wohnmobilreise stattfinden. Und wenn ihr Lust habt, auf meinen YouTube-Kanal vorbeizuschauen und dort meine Videos anzuschauen, am besten bis zum Schluss, sie zu kommentieren, das wäre super, und noch ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, dann pusht ihr mich dort auf dem YouTube-Kanal auch ein wenig. Gut, das soll's gewesen sein. Macht's gut. Ihr wart tapfer. Ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Servus.